Gratwanderung, der klimapolitische Podcast des Internationalen Studiengangs Politikmanagement zur Bundestagswahl 2021.
Ja, heute starten wir unsere Podcast-Serie Gratwanderung. Wir möchten mit dem Bundestagskandidaten des Wahlkreises Bremen 1 über die klimapolitischen Ziele Ihrer Partei und von Ihnen als Kandidaten sprechen. Wir beginnen unsere Serie mit Dr. Volker Redder, Bundestagskandidat der FDP. Herr Redder, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Und
gerne.
Ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, Sie erstmal ein paar Worte über sich selbst zu sagen, über Ihren Werdegang und ja, Ihren beruflichen Hintergrund vielleicht.
Ja, ich bin gebürtiger Bremer, 1959 geboren, also jetzt schon 62 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, bin auch schon Opa seit kurzem. Mein beruflicher Werdegang, ich habe Abi gemacht am Hermann-Böse-Gymnasium hier, habe dann studiert, Biologie, Schwerpunkt Neurobio und Molekularbiologie. Habe dann kurze Zeit dort als Wini gearbeitet, habe dann aber diese Karriere aufgrund der exorbitant zunehmenden Tierversuche beendet. Ich hatte moralische Bedenken am Ende. Habe dann Informatik studiert und habe parallel schon zum Studium die ersten Ausgründungen gemacht, also Firmen gegründet. Ursprünglich mit meinem Professor Kubitschek wollte ich das machen, aber der hat gesagt, Wissenschaft ist keine Ruhe, Wissenschaft verkauft sich nicht. Er hat dann, ich glaube, 2000 dann auch angefangen, ein Institut zu gründen und doch Geld damit zu verdienen. Und es sind insgesamt, ich weiß nicht, 12 oder 13 Unternehmen geworden. Und einige davon leite ich immer noch und einige habe ich verkauft. Zwei sind auch gegen die Wand gefahren worden. Ja, das ist so meine Karriere. Ich bin also jetzt Unternehmer. Promoviert bin ich auch noch worden, stimmt, 2003 zum Dr. Inc. an der Uni Bremen. Zur Politik bin ich eigentlich sehr spät gekommen, nämlich erst vor, ich glaube, 6 Jahren zur Bürgerschaftswahl, als die FDP wieder in die Bürgerschaft eingezogen ist. Da war ich vorher als parteiloser Kandidat, bin dann aber Deputierter für Wirtschaft geworden. Und da macht es dann schon Sinn, in die Partei einzutreten. Und seitdem bin ich auch in der Partei irgendwie sehr nach oben gekommen. Ich bin jetzt stellvertretender Landesvorsitzender und Kreisverbandsvorsitzender links der Weser. Ja, was mich an der FDP, ich bin eigentlich ein typischer Wechselwähler gewesen die ganzen Jahre. Ich habe mich eher so nach den Kandidaten orientiert, nach den Statements der Parteien und nach dem Parteiprogramm. War auch lange Zeit Grünwähler, komme auch eigentlich aus dieser grünen Ecke, muss man mal eben so sagen, sozialisiert mäßig. War auch in Brockdorf und in Gorleben dabei, war auch hier bei dem Klimadorf, das hieß noch anders, das hieß Brockdorf-Dorf, was wir am Präsident-Kennedy-Platz damals aufgebaut hatten in den 80ern, Anfang der 80er. Habe auch viel gemacht, was lokale Agenda 21 angeht, also Bangemann-Challenge gewonnen für Bremen, Stadtauto mit initiiert, was jetzt Cambio ist. Also ja, aber bin massiv enttäuscht worden von der grün-roten Bundesregierung damals oder rot-grün, Fischer und Schröder, und habe mich dann ein bisschen von den Grünen abgewandt. Und als Unternehmer merken Sie, dass Sie mit den Grünen wenig Wirtschaftsdenken gemein haben. Und da bleibt tatsächlich nur die FDP über, vor allem wenn es um Mittelstand geht.
Okay, vielen Dank. Kommen wir zum Klimapolitik. Das ist dann ja ein Thema, was sozusagen Ihrem Werdegang auch sehr entspricht. Und ja, wollten wir Sie fragen, erstmal grundsätzlich, was sind die Ziele Ihrer Partei im Bereich Klimaschutz?
Das sind ja die Ziele von allen Parteien, glaube ich, außer von der AfD, ne? Dass wir uns natürlich zu dem Pariser Abkommen bekennen, das 1,5-Grad-Ziel versuchen zu erreichen. Und aktuell steht, glaube ich, noch ein Wahlprogramm drin, bis 2050 wollen wir Deutschland klimaneutral machen. Und hat die Bundesregierung ja gerade beschlossen, ein bisschen mehr Dampf reinzubringen und das auf 2045 zu senken. Sehr sportlich. Das werden wir dann natürlich auch versuchen. Ja, kurze Antwort auf eine kurze Frage.
Okay, da bleibt mehr Zeit für die anderen Fragen vielleicht.
Ja.
Welche Ziele wollen Sie bis 2030 erreicht haben? Klar, das geht natürlich auch nur im Rahmen einer politischen Organisation. Und wie wollen Sie das erreichen? Klimapolitisch.
Ja, das ist ja, also das vereinbarte EU-Klimaziel für 2030 muss natürlich umgesetzt werden. Das ist eine Treibhausgasreduktion von 55% gegenüber 1990. Das ist sehr ambitioniert und wir sind da vielleicht ein bisschen anders unterwegs, was den Weg angeht als andere. Wir werden den Fokus auf Innovation und Technologie setzen, um das zu schaffen. und nicht auf, ich will das nicht, auf Anreizsysteme und zusammen mit der Wirtschaft. Das ist vielleicht der Unterschied. Also wir sehen das so, dass wir ohne eine Wirtschaft, die damit mit uns zusammenarbeitet, dann das nicht hinbekommen. Und wir werden nicht über Verbote reden, wir werden auch nicht über irgendwelche Goldstandards wie E-Mobilität reden, in Anführungszeichen Goldstandards, sondern wir werden das technologieoffen betreiben. Und da müssen Sie mal genau in das Wartprogramm rein, das ist online, da steht ganz viel drin, was wir machen wollen, natürlich. Aber da kommen wir noch gleich zu. Ne? Sie wollen ja auch noch mehr Fragen wissen. Und dann am Ende reden wir mal vielleicht ein bisschen länger, weiß ich nicht.
Ja, ein bisschen Zeit haben wir dann, wenn die Antworten alle so kurz sind, ja vielleicht tatsächlich, ja. Um da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Jetzt haben wir erstmal zwei Fragen, um das so ein bisschen zuzuspitzen. Nämlich die erste dieser beiden lautet, nennen Sie die drei wichtigsten Maßnahmen, die Sie für Bremen, also für die landespolitische Ebene sehen?
Wir sind ja in Bremen auf dem Weg, zu einer Wasserstoffmodellregion zu werden. Wir haben in Bremen ein Unternehmen hier, das heißt Sake. Das ist tatsächlich Weltmarktführer, was Wasserstoff angeht. Die haben jetzt auch schon zwei große Schiffe ausgerüstet mit dem Wasserstoffantrieb. Und natürlich ist Wasserstoff problematisch in der Produktion. Das Ganze muss ja auch aus regenerativen Energien passieren, damit es überhaupt noch klimaneutral ist. Sonst ist es einfach nur Bullshit. Aber da muss es eigentlich hingehen. Also wir müssen aus den Energien, die wir überhaben, Wasserstoff produzieren, weil man den super speichern kann. Mit Wasserstoff kann ich ganz viel machen. Ich kann damit auch Methan machen. Methan kann ich über die Gasinfrastruktur, die wir ja schon haben in Deutschland, distribuieren. Da brauche ich keine neue Infrastruktur. Wir haben ja Gasleitungen überall liegen. Und zweiter Punkt, also Wasserstoff wichtig für Bremen, so, weil wir ja auch immer Handelsstadt sind, Schiffe haben und so weiter und die Schiffe müssen weg von dem Schiffsdiesel, der die Umwelt viel, viel mehr belastet als jedes Auto. Dann gilt es natürlich immer, dass was Vorschriften und Verbote oder Gebote angeht, dass natürlich die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Da können wir als exemplarisches Beispiel nehmen unser Verkehrsleitsystem in Bremen. Wir haben ein super intelligentes Verkehrsleitsystem in Bremen und das produziert irgendwie ständig Staus. Wir haben lange Totphasen an den Ampeln. Das kennen Sie, wenn Ampeln umschalten. Das ist nicht besonders zielführend. Der Verkehr, wenn der Verkehr fließt, verbraucht er am wenigsten, produziert am wenigsten CO2 und am wenigsten andere Stickoxide und so weiter und Feinstaub. Da kann man ganz schnell was machen. Und wir haben andere Ideen, die sind relativ simpel, die aber witzigerweise nicht gemacht werden. Ich hatte jetzt auch vor zwei Wochen ein Gespräch bei Energiekonsens, habe denen das auch nochmal erzählt. Klimawandel ist ja nicht nur ausgelöst durch CO2, sondern auch durch diesen Albedo-Effekt, also dadurch, dass die Polkappen, die ja weiß sind, abschmelzen, sich reduzieren, wird weniger Sonnenlicht zurückgestrahlt ins All. Das heißt, dass die Erde erwärmt sich dann noch ein bisschen mehr. Wir haben ganz viel versiegelte Flächen in Bremen. Straßen kann man ja mal immer als Beispiel nennen, aber auch viele Vorgärten, Gärten und so weiter. Und wenn man diese etwas heller macht, es gibt sogar weißen Asphalt inzwischen, dann reduziert sich laut Fraunhofer die Temperatur in einer Stadt, die ja eh immer wärmer ist als das Umland, bis zu 8 Grad. Das wird jetzt gerade in Los Angeles ausprobiert, die fangen damit an. Der Nebeneffekt ist, dass natürlich dann Menschen, die diese Straßen lang gehen, die Strahlung nicht nur von oben, sondern auch von unten abkriegen. Braucht man ein bisschen mehr Sonnenschutz. Aber so what? Also insgesamt wird die Temperatur erstmal etwas geringer. Das ist ein simpler Effekt. Und ich könnte mir auch ein Anreizsystem vorstellen für Automobilkäufer, wenn sie weiße Dächer kaufen oder weiße Farben, dann kriegen sie 500 Euro oder so erstattet, irgendwie sowas. Das bringt was. Das sind simple Sachen, die was bringen. Und da haben wir noch mehr in petto. Also das ist so, darüber denken wir nach. Das kann man nicht nur in Bremen machen, das kann man bundesweit machen.
Ja, ich würde aber trotzdem noch mal kurz nachfragen, sozusagen ja. Die wichtigsten Maßnahmen für Bremen, das sind ja sozusagen interessante Ideen, aber ja. Wenn Sie so an die großen Stellschrauben für Bremen denken, was ist Ihre Einschätzung, was da so die Räder sind, an denen gedreht werden muss, damit es klimapolitisch auf Landesebene vorangeht?
Also nochmal, wir sind ja eine Handelsstadt, das heißt, wir haben hier mit Bremerhaven den zweitgrößten Hafen in Deutschland. Der Schiffsverkehr ist der größte Umweltverschmutzer überhaupt. Das können Sie auch nachlesen, das wissen Sie wahrscheinlich auch. Ne? Also der Schiffsdiesel ist nicht gerade das, da müssen wir weg, logischerweise. Und deswegen ist ja diese Wasserstoffidee auch die richtige. Ich denke nicht daran, dass wir mit Wasserstoff PKWs betreiben. Das kann ich mir nicht vorstellen, das wird zu teuer auf die Dauer. Und dennoch muss man da auch technologieoffen bleiben. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, Wasserstoff deutlich günstiger herzustellen, zum Beispiel über Zellkulturen. ne, über Fermenterlösungen. Da sind wir noch nicht so weit. Aber wir haben ja jetzt auch mit BioNTech erlebt, dass man mit Messenger-RNA mal eben Impfstoffe machen kann. Hatte ja vor 5 Jahren auch keiner gedacht. Also deswegen, Wasserstoff ist die Lösung. Vielleicht wollen Sie hören, dass ich den Verkehr reduzieren will, den individuellen Verkehr in Bremen. Ja, das wird schwierig. Es gibt ja gerade das Experiment Martinistraße. Ich habe mir das gestern mal angeguckt und stand auch im Stau am Weil. Ich musste nicht mit dem Auto fahren, weil ich noch einen Außentermin hatte. War super. Das wird schwierig. Wir haben über 100.000 Pendler, die jeden Tag nach Bremen reinkommen und wieder raus wollen. Und die kriegen sie nicht aufs Rad oder auch nicht mit ÖPNV. Dafür ist zu viel gespart worden in den letzten Jahren. Nicht nur von der Bremer Landesregierung, was Straßen angeht, sondern auch von der Deutschen Bahn. Also ich wohne ja in Hochding hier am Park links der Weser und wir hatten hier früher mal einen Bahnhof. Und ich konnte in die Bahn einsteigen und war innerhalb von 4 Minuten in der Innenstadt am Hauptbahnhof. Und jetzt stehe ich halt mit allen anderen Autos auf der B75 im Stau, weil wenn ich mit der Straßenbahn fahre, dann brauche ich ungefähr 4-mal so lang wie mit dem Auto. Fahrrad ist ungefähr doppelt so schnell wie ÖPNV, also die Hälfte der Zeit. Ne? Das ist schon irre. Also der ÖPNV in Deutschland und in Bremen insbesondere liegt aber auch an der Bremer Form einfach. Wir haben einen langgezogenen Schlauch an der Weser. Es ist ja nicht so ein schönes kreisförmiges Gebilde wie Graz oder Bern, wo das super funktioniert. Das ist hier was anderes. Ne? Und da muss man anders denken. Und das ist auch nicht leicht für unsere Mobilitätssenatoren, das ist mir schon klar. Aber den Stau zu produzieren, den man die Martinistraße dicht macht, halte ich jetzt nicht für besonders zielführend. Das wird Ärger geben.
Ich komme mal zum Bund. Also die nächste Frage überträgt das auf den Bund. Nämlich hier wäre die Frage, nennen Sie bitte die 3 wichtigsten Fragen, die auf bundespolitischer Ebene klimapolitisch aus Ihrer Sicht am wichtigsten sind.
Na, wir haben ja schon jetzt erlebt, dass in der EU der Emissionshandel sehr gut funktioniert, der CO2-Emissionshandel. Und den sollte man einfach erweitern auf alle Sektoren und auch geografisch erweitern. Es gibt ja auch im Pariser Abkommen im Artikel 6 die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel unsere Technologien, die wir hier im Rahmen von Klimaschutz entwickeln, exportieren und in anderen Ländern dafür sorgen, dass auch dort die Klimaziele erreicht werden und wir uns das anrechnen lassen können. Also wenn Treibhausgasreduktionen in anderen Ländern erreicht werden durch deutsche Technologie, können wir uns das anrechnen lassen. Da müssen wir auch hin, weil ich denke tatsächlich daran, dass wenn wir hier was entwickeln, und das ist wirklich gut, dann ist das auch so eine Art wieder Wirtschaftsmotor und wir können damit auch wieder Geld gewinnen und Wirtschaft vorantreiben. Ich vergleiche das ein bisschen mit dem Internet. Ne? Wenn Sie überlegen, was in den 90er Jahren los war, als diese ganze Internetgeschichte entstanden ist, wirtschaftlich, heute, da hatte auch keiner damit gerechnet, dass das mal so ein Wirtschaftsmotor sein wird und ein Arbeitsplatz- und Jobmotor. Da weiß ich noch, dass an den Computern, in den Firmen und auch an der Uni Gewerkschaftsleute Labels draufgeklebt hatten, dieser Automat vernichtet Arbeitsplätze. Und wir wissen alle, dass das Gegenteil passiert ist. Wir haben jetzt Jobs, die gab es vorher nicht. Also ein SEO-Manager, ja, oder einer, der Search Engine Advertising macht. Und das sind Jobs, die sind halt entstanden, Social Media Manager und so weiter, die aber alle natürlich eine Wirtschaft vorantreiben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es CO2-Innovationsmanager geben wird, die den Unternehmen, gerade dem Mittelstand, helfen, aus diesem harten CO2-Deckel, den Politik vorschreiben werden muss. Ne, wir müssen da was vorschreiben, rauszukommen mit innovativen Lösungen. Das ist dann eine Win-Win-Situation. Wenn wir dieses Konzept übertragen auf andere Länder, europäische, aber auch andere Länder, auch dritte Weltländer, was weiß ich, dann haben wir da ein massives Geschäftsmodell, was natürlich auch dann das Klima rettet. Das sehe ich so. Und natürlich, Bund, was wir nicht wollen, ist vorherige Verbote. Also, was die Grünen jetzt geschrieben haben, den Verbrenner. Der Verbrenner ist ja nur dann kritisch, wenn eben nicht E-Fuels zum Beispiel getankt werden. Und ich kann jedes Dieselauto für einen relativ geringen Betrag, 2.000, 3.000 Euro, umrüsten auf E-Fuels. Und es ist immer noch besser, ein altes Auto umzurüsten, als ein neues zu kaufen. Meinetwegen von Tesla auch, ist egal. Es ist immer ökologisch immer noch sauberer, ein altes Auto umzurüsten, als ein neues zu kaufen. Das wissen Sie. Also da muss es hingehen. Also offener sein und flexibler sein. und nicht einen Goldstandard wie dieses E-Mobilität vorzuschreiben, wo wir alle wissen, das können wir auch energetisch gar nicht abbilden. Wir haben nicht die Kapazitäten, um alle Leute jetzt, sagen wir mal, 40 Millionen E-PKWs mit Strom zu versorgen. Wie soll das gehen, wenn wir 2023 die Atomkraftwerke abschalten, die ja 22% unserer Energie gerade liefern? Die sind dann weg. Und dann kommt die Kohle auch noch weg. Wie wollen wir das mit Windenergie hinkriegen und mit Photovoltaik und mit Biomasse? Wird nicht funktionieren.
Okay. Ein großes Thema, das auch in der politischen Debatte ist, sind ja die Zielkonflikte zwischen ökologischen und sozialen Themen. Und hier geht es darum, also wie kann man einen Ausgleich schaffen? Wo sehen Sie die wichtigsten Zielkonflikte in diesem Bereich und wie sollen die aus Ihrer Sicht gelöst werden? Auch hier haben wir gesagt, die drei wichtigsten, aber so ganz grundsätzlich. Was sind da die wichtigsten aus Ihrer Sicht und wie soll das aufgelöst werden?
Ja, wir zahlen ja momentan, ich weiß nicht, ob das weltweit ist, aber auf jeden Fall in Europa den höchsten Preis für Energie. Nicht? Wir haben natürlich diese EEG-Umlage obendrauf, die ja dazu diente, dass man regenerative Energien fördert. Das macht ja auch Sinn, ist ja auch passiert. Aber wir würden das mal beenden. Das läuft sowieso bei vielen jetzt aus, weil das muss dann tatsächlich der Markt regeln. Und deswegen, wenn die EEG-Auflage sozusagen wegfällt, dann wird der Strom ja schon mal günstiger. Und das ist dann auch das, was sozial verträglicher ist. Wir haben auch eine relativ hohe Stromsteuer auch noch. Und da schlagen wir natürlich vor, dass wir die Stromsteuer auf das Mindestmaß, auf das, was in der EU gemacht wird, erstmal zurückfahren und natürlich perspektivisch komplett fallen lassen. Wozu brauchen wir eine Stromsteuer? Energieversorgung ist ein Grundrecht. Also auch der Staat muss dafür sorgen, dass eine Infrastrukturmaßnahme, dass die Bürgerinnen und Bürger mit Strom versorgt werden, mit Energie versorgt werden. Das ist staatliche Aufgabe. Natürlich kann er das zusammen mit Wirtschaft machen, aber dass man das unnötig verteuert, um es dann auch schwieriger zu machen für die Leute. Das ist nicht okay. Und wir haben da schon einen Zielkonflikt zwischen der wohlhabenden grünen Oberschicht und den normalen Bürgerinnen und Bürgern. Also Preiserhöhungen bei Fleisch oder Benzin, das klingt für mich so ein bisschen wie ein neuer Ablasshandel, wo sich dann die Wohlhabenderen vom schlechten Gewissen freikaufen können. Und was wir halt vorschlagen, ist diese Klimadividende. Das heißt, wir wollen jedem Bürger, jeder Bürgerin Anfang des Jahres einen Betrag X geben und dieser Betrag X entspricht sozusagen dem, was sie an CO2 verbrauchen können. Das ist eine der Ideen, die wir haben. Wir haben aber auch die Idee, dass wir vielleicht mal über den diskriminierungsfreien Strom nachdenken. Also momentan ist es ja so, dass sie den Strom für alles nehmen können. Sie können den Strom aus der Steckdose nehmen für ihren Tesla, für ihr E-Auto oder für ihren Kühlschrank. Und es macht vielleicht Sinn, da mal drüber nachzudenken, ob man nicht zu den Zeiten, wo wir sehr hohe Windenergieerträge haben, wo wir sehr hohe Photovoltaikerträge haben, den Strom günstiger zu machen. Da reden wir von einem intelligenten System auch im Haus. Das kann man alles über Digitalisierung erreichen. Und dann natürlich auch noch abhängig von dem Verbraucher, den Strom da zu steuern. Das würde bedingen, dass alle Hersteller da entsprechende Adapter bauen. Aber das ist machbar. Und dadurch könnte man den Stromverbrauch immer anpassen an den Strom Erzeugerzeitpunkt. Und damit würde man eine Menge von der Last, die wir momentan als Grundlast über die Atomkraftwerke haben, wegdrücken können. Aber das ist alles noch Spürkenkram. Ich sage nur, worüber wir nachdenken. Aber das sind so die Ideen, die wir haben. Da sind wir auch, weil immer so dieser Konflikt aufkommt, da sind wir, was bestimmte Grüne angeht, gar nicht so weit auseinander. Wir sind uns nur über den Weg nicht einig. Wir wollen es eben nicht über Verbote machen. Wir wollen das so machen, dass alle daran verdienen, dass der Wohlstand hier in Deutschland erhalten bleibt und wir nicht zurückfallen in, ich weiß nicht, in was für ein Niveau. Ja, und was ich natürlich komplett vergessen habe, das Beste, was natürlich hilft beim Klimaschutz, sei ja als alter Biologe, Bäume, Wälder. Und Sie können zu Hause, ich weiß nicht, Sie können zu Hause ganz viel machen, indem Sie einfach das Moos mal auf den Steinen liegen lassen und nicht verkärchern. Oder die Flächen. Moos und Flächen sind super CO2-Binder. Und ich finde es immer furchtbar, wenn ich bei irgendjemandem im Garten bin und der hat das so, das sieht aus wie so ein Bauhausgarten, alles sehr sauber und klar. Das ist nicht, Natur ist anders. Und wenn Sie einen guten CO2-Binder anpflanzen wollen, es gibt ja C3- und C4-Pflanzen. C4-Pflanzen sind die deutlich mehr CO2 binden als C3-Pflanzen. Das können Sie natürlich mit Mais machen, aber Mais zu Hause sieht irgendwie doof aus. Kirschbäume sind super CO2-Binder. Und haben den netten Nebeneffekt, wenn sie zu faul sind, die Kirschen zu ernten, dass die Vögel sich freuen und die Insekten. Also Das ist so ein Tipp für jeden. Ja,
ja Herr Ritter, das war sozusagen unser kleines Programm. Wir können so ja noch ein kleines bisschen Nachgespräch machen, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das, glaube ich, so eine runde Sache. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Das war Gratwanderung, der klimapolitische Podcast des Internationalen Studiengangs Politikmanagement zur Bundestagswahl 2021 mit Professor Dr. Winfried Osthorst.